Ich soll den nächsten Redner einführen. Als Naturwissenschaftler habe ich immer sehr viel Respekt vor Chefs mit Dr. Med. Ich hoffe, dass das ein gerechter Respekt ist, den man den Medizinern zuschreibt, denn wir sind ihnen ja immer ausgeliefert, wenn es uns nicht gut geht. Und wenn dann der Chef uns nicht hilft, wer hilft uns dann noch? Also, Herr Professor Dr. Med Detlef Linke hat es schon sehr zeitig gewusst, dass man also nach Bonn gehen muss, weil das mal eine wichtige Hauptstadt werden würde. Er hat, wie Sie in dem Lebenslauf selber sehen können, dort an den Universitätskliniken gearbeitet als Neurophysiologe und hat von dort aus auch sich die Welt etwas angesehen. Marseille, vom CNRS hat er gearbeitet, dann in New York, in Boston. Die ganzen Titel kann ich hier nicht aufführen. Hingegen möchte ich darauf hinweisen, dass er also sich auch doch, wie ich aus dem Ganzen entnehme, etwas mit der philosophischen Seite des Ganzen befasst hat. Gehirn und Bewusstsein, das Leib-Seele-Problem, wobei natürlich das Problem ist, wie man dann den Geist zum Leib-Seele-Problem hinzunimmt. Und was auch sehr erfreulich ist, dass er sich mit medizinischer Ethik abgegeben hat, denn was machen wir in der Medizin ohne ethische Grundgedanken? Ich bin nun sehr gespannt, welchen Brückenschlag er von der Physiologie zur Philosophie als tragbar ansehen wird. Und wir müssen ja natürlich bei unserem Kongress auch den Schritt wagen vom rein physiologischen, von dem, was also innermedizinisch ist, zu dem, was also dann an die Grenzen der Medizin stößt und die medizinischen Probleme übersteigt. Als Mensch sind wir ja nicht nur Objekte der Medizin, sondern wir sind die Subjekte, zu denen er sagt, dass also unser guter Descartes etwas zu viel gesagt habe, wenn er meint, auch im Zweifel weiß ich, dass ich bin. Wenn ich recht verstehe, muss man dann sogar eine Stereo-Möglichkeit annehmen für unser Ich. Aber ich glaube, auch dieses ließe sich dann wohl philosophisch eindeutig wieder klären. Also jetzt ein Sprung von unten nach oben. Der Titel des Vortrages heißt Tod und Unsterblichkeit zwischen Seele und Gehirn. Aber nach dem Inhaltsverzeichnis, was Sie auch vor sich haben, geht es eben doch mehr als zwischen Seele und Gehirn. Es geht darum, was ist der Mensch in diesem Zusammenhang und was müssen wir dann noch weiteres daraus schließen. Ich darf nun Herrn Linke das Wort zu seinem Vortrag geben.
Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Herrn Kollegen Nickel zunächst für die freundlichen Einführungsworte danken. Seinen Respekt vor der Medizin werden wir gleich etwas restringieren müssen, denn wir werden uns ja mit dem Bereich der Medizin befassen, der eigentlich die Medizin an eine Grenze setzt. Der Tod ist eigentlich etwas, was die Medizin nicht so gerne sieht. Und der ganze Respekt vor der Medizin kommt eigentlich daher, dass wir alle wünschen, nicht zu sterben und hoffen, wenn wir einem weißen Kittel entgegengehen, dass er uns vielleicht davor bewahren möge oder könnte, dass wir sterben müssen. Das sind ja die ganzen Projektionen, um die es in dem Arzt-Patienten-Verhältnis immer wieder geht, dass man insgeheim doch hofft, einem Halbgott zu begegnen, der vielleicht unsere Schwächen auf irgendeine Weise überkommen kann, denn der Tod ist uns etwas Grausliches. Wenn wir aber wissen wollen, wer wir sind, was unsere Identität ist, was der Mensch ist, dann müssen wir uns der Frage nach dem Tod stellen, denn wir sind sterblich. Und auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, werden wir alle, die wir in diesem Hörsaal hier versammelt sind, einmal sterben. Dieser Hörsaal wird geleert sein oder er wird mit anderen Menschen gefüllt sein. Die Medizin wird daran nichts ändern. Wir können noch so viele Hoffnungen darauf projizieren. Aber was ist die Identität des Menschen, müssen wir uns fragen, was ist dann auch der Tod? Und dieser Frage wollen wir uns jetzt etwas stellen. In den letzten 20 Jahren hat es eine Bewegung gegeben, die in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr in das Bewusstsein gerückt ist, die innerhalb der Medizin mehr in anderen Zusammenhängen diskutiert wurde, nämlich das Phänomen, dass man den Tod nicht mehr... Dann hat es die Bewegung gegeben, dass man den Tod nicht mehr als den Tod des menschlichen Körpers... gesehen hat, sondern als den Tod des Gehirns. Eine über 2000-jährige Tradition, in der der Tod des Menschen als der Tod des gesamten Leibes angesehen wurde, wurde vor 20 Jahren beendet, das müssen wir uns einmal klar machen, dem gesagt wurde, nicht mehr das Herz ist Maßstab dafür, ob ein Leben vorliegt. Wenn das Herz noch schlägt, dann lebt er, sondern ein ganz anderes Organ, das wir ja heute kennengelernt haben, etwas näher noch kennengelernt haben, steht im Mittelpunkt der Todesdiskussion, das Gehirn. Das heißt, der Mensch bestimmt sich nicht von seinem Leibe her, sondern von einem Organ, das wir normalerweise gar nicht sehen an ihm, nämlich ein Organ, das hinter seiner Stirn liegt und das wir normalerweise nur vermuten. Hinter der Stirn sehen wir normalerweise nicht das Gehirn, es sei denn, der Neurochirurg eröffnet den Schädel. Üblicherweise vermuten wir hinter der Stirn Personalität oder den Geist. Aber der Neurochirurg, der Mediziner sieht es heute anders und sagt, das Leben des Menschen ist an dieses eine Organ gebunden. Und es könnte durchaus so sein, dass man dieses Gehirn, was sich hinter der Stirn befindet, isoliert in eine Nährflüssigkeit tut und dort überleben lässt. Und dann müsste man sagen, es handelt sich um eine Person. Denn Personalität ist am Gehirn heute festgemacht worden. Das ist aus dem Grunde der Nierentransplantation, der Herztransplantation sozusagen faktisch geworden. Die Begründung liegt darin, dass wir viele Hinweise dafür haben, dass das Bewusstsein nicht an Zwerchfell, nicht an die Nieren, nicht an das Herz, sondern an das Gehirn gebunden ist. Und dass diese Dichotomie zwischen Kopf und Bauch oder Herz und Hirn eine Dichotomie ist, die im Gehirn selber liegt. Das heißt, Emotionalität findet ihren Ort selber im limbischen System, im Gehirn selber, wie die Vernunft. Das Gehirn ist nicht nur der Ort der Vernunft, sondern auch der Emotionalität. Und auf diese Weise sind alle diese Dichotomien, die man sonst auf Kopf und Bauch geschlagen hat, im Gehirn selber versammelt. Der ganze Mensch ist vom Gehirn abhängig. Man sieht es so, dass die Personalität an das Gehirn gebunden ist und der Tod des Menschen der Hirntod ist. Das kann dazu führen, dass auf einer Intensivstation die Angehörigen dem zu Verabschiedenden die Hand reichen und noch seinen Puls fühlen, dass aber der entsprechende betreuende Arzt sagen kann, der Patient ist schon tot, denn sein Gehirn hat ein Nulllinien-EEG, es sind keine Alpha, Beta, Theta und Delta-Wellen mehr nachweisbar. Es ist ein Nulllinien-EEG, der Betreffende lebt gar nicht mehr. Dass das Herz noch schlägt, ist ja gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Personalität an das Gehirn gebunden ist und wenn das Gehirn ausgefallen ist, kann das Herz noch weiterschlagen. Das steht zur Transplantation frei. Personalität haben wir am Gehirn festgemacht. Wir müssen uns das mal klar machen, dass eine 2500-jährige aristotelische Tradition der Zuordnung der Personalität zum gesamten Körper des Menschen abrupt, ohne großen Widerspruch, plötzlich beendet wurde. Es ist eigentlich etwas, was doch sehr verblüffend ist, hat aber gute Argumente für sich. Trotzdem sollte man einmal darüber reflektieren, umso bedeutsamer ist es, darüber nachzudenken, wenn man jetzt erfährt, dass es in den USA einige Medizinethiker gibt, die sagen, ja, das ganze Gehirn soll jetzt die Personalität repräsentieren im Hirnstamm, da läuft der Niesreflex ab, ist das so wichtig für die Personalität? Im Hirnstamm, da läuft der Lidschlussreflex ab, der Schutzreflex für den Schutz der Hornhaut, der Hustenreflex, einige Steuerungen von Lunge und Herz. Das Entscheidende ist doch, dass wir Bewusstsein vor uns haben, dass wir Rationalität vor uns haben, Informationsverarbeitung, Denken und Kognition. Die Personalität kann doch nicht an diese Reflexe des Herrenstammes gebunden sein. Und so gibt es in der Tat einige Ethiker, Engelhardt, in Deutschland mittlerweile auch Hans-Martin Sass, die sagen, dass man das Bewusstsein und die Personalität nur am Großhirn festmachen sollte. Und das Stammhirn spielt gar keine Rolle. Das heißt, wir können das Kriterium der Personalität und damit auch des Todes jetzt an etwas ganz anderem festmachen, nicht mehr am ganzen Gehirn, sondern an einem Teilhirn. In diesem Fall am Großhirn. Man könnte ja auch andere Konzeptionen verfolgen, beispielsweise die in der Tradition von Wilder Penfield steht und die sagt, dass das Stammhirn für das Bewusstsein eine große Rolle spielt, das ganze Zentrencephalon, die zentralen Strukturen des Gehirns. Und dann könnte man sagen, naja, fürs Bewusstsein ist mir wichtiger die Formatio Reticularis, dieses aufsteigende System im Stammhirn, von dem wir schon gehört haben. Ob jetzt nun Informationen wirklich noch verarbeitet werden, das ist ja nicht so entscheidend. Ich meine, dass dieser Lichtkegel, der vom Stammhirn aus das Großhirn abtastet, dass der entscheidend ist für die Personalität. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass hier eine Diskussion beginnt, die erst vom Körper den Menschen zurückgeführt hat auf eines seiner körperlichen Organe und dann mit Argumenten kommt, diese Rückführung weiter einzuschränken, wobei dann natürlich ein großer Streit darüber beginnt, was ist denn das Entscheidende am Menschen? Ist es die Informationsverarbeitung, wie heute die Kognitionspsychologie das sehr häufig meint, und die dann zu dem Ergebnis kommen müsste, dass jemand, der an einer Alzheimer'schen Krankheit leidet, weil er nicht mehr diese Kognitionen durchführen kann, gar nicht mehr ein Mensch ist, denn das Parietalhirn, das Scheitelhirn, das bei der Alzheimer'schen Krankheit ausfällt und die Kognitionen trägt, ist ja der Gehirnteil, der in der Evolution am spätesten entwickelt wurde und den Menschen gegenüber den Tieren auszeichnet. Wenn diese Auszeichnung wegfällt, dann könnten wir unsere ethischen Überlegungen hinsichtlich dessen, was eine Person ausmacht, ja beenden und sagen, der Alzheimer-Mensch ist auch schon tot. Denn das, was den Menschen auszeichnet, die Kognition, findet ja gar nicht mehr statt. Das heißt, nicht nur dieser Reflex, der am Hirnstamm abläuft, kann vernachlässigt werden, sondern auch vieles Emotionale. Wir müssen also, wenn wir uns das überlegen, doch fragen, ob hier nicht eine Entwicklung im Gange ist, die unsere Grundwerte hintenrum über die Neurophysiologie etwas in Frage stellt. Es ist also legitim, ein Down-Syndrom, ein Kind, das sich nicht in der Kognition entwickeln kann, aufgrund einer genetischen Störung, nun aus medizinischen, eugenischen Gründen für das Kind nicht zur Welt zu bringen, mit dem Grunde, es entwickelt ja seine Parietalhirnfunktionen nicht so recht. Warum dann nicht auch die Alzheimer-Kranken, die ja sozusagen das Alterspendant zum Down-Syndrom, zu diesem Mongolismus sind, die halt nur etwas älter geworden sind, die aber auch nicht über Kognition verfügen. Hier beginnen also sehr, sehr viele Probleme der Einschränkung der Personalität über den Umweg der Reduktion der Zuordnung des Körperlichen zur Personalität auf das Gehirn. Das heißt, nur noch das Gehirn wird als das für die Person Relevante angesehen, nicht mehr das Gesicht, das Antlitz des Nächsten, nicht sein Name spielt irgendeine Rolle, sondern nur noch das Gehirn, nicht seine äußere Erscheinung, nur noch das Gehirn. Und hier wird dann der Prozess weitergeführt, dass man Einschränkungen durchführt und sagt, vielleicht ist es nur die Kognition, die im Temporallappen ihren Ort hat. Hier beginnen also große Probleme für die Medizin zu überlegen, was denn wirklich den Menschen auszeichnet. Ich möchte erst so ein paar medizinische Dinge noch zu dem Bereich des Todes, die hiermit zusammenhängen, diskutieren, um dann die Frage etwas forcierter zu stellen, die hierhinter steht, nämlich die nach der Identität des Menschen. Zunächst einmal zu dieser Frage, inwieweit man überhaupt eine Einschränkung des Gehirns durchführen kann, derart, dass man sagt, es sind nur einige bestimmte Hirnpartien, die für die Personalität entscheidend sind. Es gibt das sogenannte Locked-in-Syndrom, ein Syndrom, bei dem der Patient eingeschlossen ist, Locked-in, eingeschlossen in sich selber. Ich hatte vorhin von dem Fall gesprochen, dass ein Gehirn, was in einer Vitrine isoliert wäre und in der Nährflüssigkeit weiter leben würde, noch als Personalität oder Personalitätskorrelat zumindest angesehen werden müsste. Wenn wir uns jetzt ein Locked-in-Syndrom anschauen auf einer Intensivstation, dann haben wir praktisch die gleiche Situation wie die einer Vitrinenkonservierung eines Gehirns, nur dass in dem Fall die betreffende Person nicht in einer Vitrine eingeschlossen ist, sondern in ihrem eigenen Körper selber. Solche Fälle kann es geben und sehen wir immer wieder, dass durch eine Blutung im Hirnstamm, wo also der Schlaganfall nicht in der Großhirnhirnhälfte stattfindet, sondern im Hirnstamm selber, das Großhirn isoliert wird, getrennt wird vom Rückenmark und von dem übrigen Körper, dass dann sozusagen das Großhirn keine Verbindungen mehr zur Außenwelt aufweist. Das ist erst vor 10, 15 Jahren bemerkt worden, dass es solche Patienten gibt, die nach einer Blutung nicht bewusstlos sind, nicht im tiefen Koma sind, sondern offenbar noch Kognitionen durchführen können, dass diese Kognitionen aber nicht nach außen dringen können. Und nach den Verhaltenskriterien des Behaviorismus wäre solch ein Mensch gar nicht bei Bewusstsein. Er reagiert nicht, wenn der Arzt auf der Visite den Betreffenden in den Arm kneift und schauen will, ob er auf Schmerz reagieren kann. Er reagiert nicht auf Ansprache, er reagiert nicht auf Aufforderung, drücken Sie die Hände, er macht nicht spontan die Augen auf. Aber wenn man genau hinschaut, kann es passieren, dass er dann doch mal in einer Situation die Augen auf hat und das inkomplette Locked-in-Syndrom zeigt. Das ist ein Sonderfall des Locked-in-Syndroms, was überhaupt als erstes beobachtet wurde, bei dem noch eine einzige motorische Leistung intakt geblieben ist. Der betreffende Patient kann also sich nicht mehr nach außen hin äußern. Es geht kein Output mehr aus dem Organismus heraus, es ist sozusagen ein höchster Querschnitt im Nervensystem, aber eine einzige Funktion kann noch intakt bleiben, das ist die Funktion der vertikalen Augenbewegung. Das heißt, der betreffende Patient kann noch nach oben schauen und nach unten schauen und wenn man jetzt in der Lage ist, eventuell über den noch intakten Hirnnerven dem Patienten Aufforderungen zu geben, dann kann man sagen, schauen Sie nach oben, schauen Sie nach unten. Wenn Sie nach oben schauen, so bedeutet das Nein. Wenn Sie nach unten schauen, so bedeutet das Ja. Und so kann man mit diesen Patienten kommunizieren. Und es sind Fälle berichtet worden, wo man über ein Jahr mit solchen Patienten sich unterhalten hat. Und die sind zum Teil auch sogar noch nach eineinhalb Jahren genesen. Solche Fälle liegen vor. Aber nach unseren behavioristischen Kriterien könnten wir gar nicht sagen, dass die bei Bewusstsein sind. Die üblichen Kriterien des Bewusstseins sind ja die, dass der Betreffende ein Verhalten an den Tag legen kann, wo er auf Fragen antworten kann. In diesem Fall geht das noch mit der Augenbewegung, aber in dem Extremfall, dass auch diese Augenbewegung wegfällt, ist dann nach behavioristischen Kriterien gar kein Bewusstsein mehr zuschreibbar. Und in diesen Fällen ist dann die Elektrophysiologie gefragt. Man kann dann EEG-Untersuchungen des Gehirns durchführen. Man kann evozierte Potenziale über die Augen auslösen. Das heißt, schauen, inwieweit durch Lichtreize eine Reaktion des Gehirns im EEG sichtbar wird. Die Frage eben, ob Informationen verarbeitet wird. Und man kann komplizierte Techniken verwenden, bei denen diese EEG-Reize auf komplizierte Reize gegeben werden. Beispielsweise man lässt eine Serie von Klicks, also so wie Wassertropfen fallen, auf den Patienten einwirken, lässt dann immer einen aus und dann kann man sehen, ob dieses Auslassen von Klicks aus einer Serie zu einer Reaktion im Gehirn des Patienten führt. Dann kann man sagen, da ist eine Regularitätserfahrung in diesem Patienten vorhanden. Man kann dann eine Aussage darüber machen, dass schon komplexe Dinge verstanden werden oder erwartet werden, sodass eine Reaktion mit der Umwelt stattfindet, auch wenn keine Äußerung mehr da ist. Man kann also mit der EEG-Technik, mit der speziellen Technik der evozierten Potenziale, Auskunft darüber bekommen, was in dieser Blackbox des Menschen drin ist. Man kann etwas Licht hineinwerfen, aus der Blackbox eine Art Bluebox machen und Informationen darüber gewinnen, was an Reaktionen dort sich abspielt, ohne dass es nach außen dringen könnte. Diese Techniken können sehr verfeinert werden. Man kann sogar die Reaktion auf sprachliche Reize testen, indem man semantische Inkongruenzen benutzt. Man produziert Sätze, die Widersprüche enthalten und das Sprachzentrum dadurch aktivieren. Man misst die elektrische Reaktion nach einem jeden Wort und dann kommt es zu einem ganz bestimmten evozierten Potenzial im EEG. Und man nimmt Sätze, bei denen am Schluss eine Inkongruenz steht. Beispielsweise den Satz in, dann kommt eine Reaktion, den kommt wieder eine Reaktion, Kaffee, Reaktion, schüttete, Reaktion, er, Reaktion, Zucker, Reaktion und Reaktion, Zement, ganz große Reaktion. Das heißt, semantische Inkongruenzen, ein Wort, das nicht in den Kontext hineinpasst, erzeugt elektrophysiologische Reaktionen, an denen man ablesen kann, ob der Betreffende etwas verstanden hat. Und wenn man diese Technik bei komatösen oder Locked-In-Patienten benutzt, kann man sich ein Urteil darüber erlauben, ob sie noch eine gewisse Informationsverarbeitung zustande bringen. Die Frage ist natürlich, ob die Informationsverarbeitung schon etwas darüber aussagt, ob der Betreffende bei Bewusstsein ist. Es kommt ja darauf an, was für ein Bewusstseinsbegriff wir nehmen. Das Bewusstsein das, was Informationsverarbeitung ist. Dann müssten wir ja Bewusstsein auch jedem Computer zuschreiben. In der Gefahr stehen wir heute. In der Tradition, die auch von Brentano und Husserl herkommt, Bewusstsein immer wieder als Intentionalität versteht, als Ausgerichtetheit auf einen Gegenstand und damit doch in gewisser Weise auch als Informationsverarbeitung. In der Tradition des 20. Jahrhunderts war es nicht so sehr üblich, Bewusstsein als etwas zu verstehen, was ohne Ausgerichtetheit auf einen Gegenstand abläuft. Also der typische Döse-Zustand oder auch Meditationszustand wäre danach, nach dem Konzept der Intentionalität, gar nicht so sehr ein bewusster Zustand. Das ist eben die Frage, wie sollen wir Bewusstsein verstehen von der Intentionalität, von der Ausgerichtetheit auf Gegenstände her, aus dem Subjekt-Objekt-Schema und damit sehr schnell auch als Informationsverarbeitung oder als etwas anderes, als Helle des Bewusstseins, so ein Licht in einen wie immer gearteten physikalischen oder nicht physikalischen Raum tritt, das dann jemanden in eine gewisse Helle bringt und das den Betreffenden zu der Äußerung dann veranlassen könnte, dass er sich bei Bewusstsein auch befindet, sodass er das auch noch sprachlich begleiten könnte. Wir können uns die Situation mal an Dias anschauen, wenn Sie das erste Dia mal zeigen würden. Ich wollte doch kurz diese Situation einmal demonstrieren, des Locked-In-Syndroms, eine Patientin, die bei Vorführen des Fingers in der Horizontalbewegung keine Augenbewegungen aufweist. Sie ist also nicht in der Lage, dem Finger zu folgen. Wenn man dann aber bitte das nächste Dia die Vertikalbewegungen mit dem Finger durchführt, dann kann diese Patientin auf diese Fingerbewegung noch reagieren, sodass dies ein Fall ist eines inkompletten Locked-In-Syndroms, wo keine andere Reaktion mehr möglich ist, mit dem Finger nicht reagiert werden kann, mit der Hand nicht, mit dem Bein nicht, keine Kommunikation möglich ist, aber wohl noch eine Kommunikation über die Augen. Das ist das klassische inkomplette Locked-In-Syndrom. Das klassische Locked-In-Syndrom nennt man so. Das komplette Locked-In-Syndrom wäre dieses, dass auch diese Augenbewegungen zur Kommunikation nicht mehr geeignet sind. Und die große Frage ist dann, ist bei solchen Menschen noch ein Bewusstsein vorhanden, wenn wir es nach den üblichen behavioristischen Parametern gar nicht objektivieren können? Bitte das nächste Dia. In solch einer Situation liegt es nahe, dann elektrophysiologische Untersuchungen durchzuführen, beispielsweise mit dem Paradigma, dass man einzeln eine Serie von akustischen Stimuli, von Klicks gibt, einzelne Klicks ausfallen lässt und jedes Mal, wenn ein Klick ausfällt, dann erwartet die betreffende Person diesen Klick. Das führt zu einer Korrektur der Erwartungshaltung. Diese Korrektur der Erwartungshaltung führt zu einer Umstrukturierung des aktuellen Gedächtnisses, was insbesondere mit Hippocampus-Funktionen, also Funktionen im limbischen System zusammenhängt. Und diese dann positive Welle kann man nach 300 Millisekunden erkennen in diesem Bereich. Hier ist diese Reaktion mit einem Brain Mapping Verfahren dargestellt, bei dem nicht nur einzelne EEG-Kurven dargestellt werden, sondern auch die Gradienten der EEG-Amplituden zwischen den verschiedenen Regionen des Gehirns farbig dargestellt werden können. Und Sie sehen das Maximum der P3-Reaktion hier im Parietalbereich. Sie wandert normalerweise vom Frontalbereich zum Parietalbereich. Die frontale Reaktion wird in Nachbarschaft zur Orientierungsreaktion gesehen, bei der noch nicht eine Informationseinspeicherung stattfindet. Die parietale im Scheitellappen liegende Reaktion wird dagegen in Zusammenhang mit Informationseinspeicherungen, also kognitiven Vorgängen, auch gesehen. Man kann diese Dinge auch bei komatösen Patienten nachweisen und kann entscheiden, ob jemand sich in einem echten, kompletten Locked-in-Syndrom befindet. Bitte das nächste Dia, das ist der Nachweis einer N100-Welle bei einem Patienten. Da haben wir auch eine späte Reaktion im 300-Millisekunden-Bereich, aber insbesondere auch in den frühen Phasen bei einem Patienten, der an einem Locked-in leidet. Es kann wieder Licht. Es ist also möglich, Reaktionen auf Stimulusänderungen und Reaktionen auf Veränderungen der Umwelt, Reaktionen auf Sprache bei komatösen Patienten nachzuweisen. Bei 35 Patienten, bei denen wir diese Technik des P300 durchgeführt haben, also diese Reaktion auf die Variation eines Stimulus gemessen haben, sahen wir in 5 Fällen eine Reaktion dieser Art, dass man sagen musste, hier wird auf die Änderung der Umgebung reagiert. Dieses P300 war nachweisbar. Wir haben in 1-2 Fällen auch schwache N400-Reaktionen gesehen, also Änderungen nach sprachlichen Stimuli, sodass man sagen muss, es ist möglich, bei komatösen Patienten, die nach den üblichen Kriterien, nach Verhaltenskriterien als komatös bezeichnet werden oder sogar als Locked-in bezeichnet werden, noch Informationsverarbeitung nachzuweisen, auch bei der, um den Fachterminus jetzt zu nehmen, bei der Gradierung des Komas nach der Glasgow-Koma-Skala mit dem Skalenwert 7, wo also nicht auf Sprache reagiert werden konnte und auch nicht auf Schmerze, waren solche Reaktionen nachweisbar, sodass man daraus folgern muss, bei der Visite große Vorsicht, ein Patient kann wirklich noch etwas verstehen, auch wenn er nach den klassischen Verhaltenskriterien sich im tiefen Koma befindet. Die Frage, die wir nun jetzt aber verfolgen wollen, ist ja die Frage, worum handelt es sich eigentlich beim Bewusstsein, bei dem, was den Menschen auszeichnet, wenn wir jetzt das Gehirn sozusagen in kleine Stücke zerlegen wollen und vielleicht unter Umständen nur einen bestimmten Hirnbereich als den Menschen auszeichnen, bezeichnen wollen. Ja, dass wir sagen, das Entscheidende ist das Parietalhirn. Und es laufen ja zurzeit auch schon Versuche, zurzeit im Wesentlichen bei Ratten, im Embryonalstadium, wo Gehirnteile transplantiert werden und dann verletzten Ratten eingepflanzt werden, wo man dann sagen könnte, naja, die personale Identität des Menschen machen wir auch nicht so sehr jetzt am Parietalhirn fest. Wenn der jetzt einen Motorradunfall hatte und hat eine Zerprellung seiner Scheitellappenregion und kann nicht mehr so gut rechnen wie vorher, dann könnte man ja ihm vielleicht auch mal ein anderes Hirnstück von einem anderen Wesen, von einem menschlichen Embryo beispielsweise, der aus anderen Gründen beseitigt wurde, einpflanzen. Und er würde dieses Stück Gehirn dann benutzen. Er wäre ja noch weiter Subjekt. Man könnte ja sagen, dass der Hirnstamm ist das Subjekt dieses Wesens. Der Hirnstamm tastet alle kortikalen Hirnregionen so schön ab. Oder man könnte auch sagen mit Eccles, naja, die Seele schwebt sowieso über dem Gehirn. Am Gehirn können wir machen, was wir wollen. Das ist ja nur ein Werkzeug der Seele. Wir haben hier einen großen Freiraum im Hirnbereich. Die Seele schwebt groß darüber und am Gehirn machen wir noch so ein paar technische Dinge, damit das noch besser wird. Setzen vielleicht so einen kleinen Computer noch ein, wenn das mit dem echten biologischen Gewebe nicht so gut klappt. Und dann kann sich die Seele dieses Werkzeug, sei es ein menschliches Gehirn oder ein Mikrochip, bedienen, um möglichst optimal zu funktionieren. Wir sind hier also in großen Problemen. Dieser schöne Dualismus von Eccles könnte von Technikern missbraucht werden mit dem Argument, naja, die Seele ist der Klavierspieler, das Klavier ist das Gehirn, am Klavier können wir umstimmen, was wir wollen, die Seele wird davon nicht betroffen. Also die Frage ist schon problematisch, was macht denn eigentlich den Menschen aus, wenn wir wirklich ernsthaft versuchen, ihn in Korrelation zum Gehirn zu sehen? Und das ist meiner Meinung nach heute ganz entscheidend. Wir dürfen uns nicht in einen Dualismus flüchten, der Seele und Gehirn so weit voneinander entfernt sieht, dass am Gehirn gemacht werden könnte, was immer den Technikern gerade einfällt. Wir sollten uns schon auf irgendeine Weise klar werden, dass Seele und Gehirn auf engste Weise verknüpft sind. Nur wie, das ist die große Frage. Und was sehen wir als entscheidend am Menschen an? Wenn wir von der Kognition ausgehen, dann dürfte natürlich kein Parietalhirn ausgetauscht werden, aber was ist eben Kognition? Ist das nicht auch etwas, was von Computer getragen werden kann? Das Problem ist sehr schwierig. Ich möchte vielleicht, statt jetzt schon eine Antwort zu versuchen, noch mehr problematisieren. Wir schauen uns mal das nächste Dia an. Wir haben schon von diesem Modell von Moruzzi und Magun gehört, wo man das Bewusstsein phänomenologisch dann so als Lichtkegel bei Richard Jung, dem Freiburger Neurophysiologen Richard Jung, ist das ja besonders explizit gemacht worden, als einen Lichtkegel sah und in Analogie dazu das Gehirn als ein bewusstseinsfähiges Organ, das auch kegelartig mit sich selber umgeht. Das heißt, wir haben so einen Scanner, um es technisch zu sagen, im Hirnstamm, der wie ein Leuchtturm, Scheinwerfer, dann die verschiedenen Hirnrindenregionen abtastet, um dort die Informationen herauszuziehen, die relevant sind. Und es wäre danach nicht das Bewusstsein an der Hirnrinde oder im Hirnstamm festzumachen, sondern in einem Interaktionsprozess zwischen beiden Regionen zu sehen. Bitte mal das nächste Dia. Das ist das Modell von Richard Jung, dem Neurophysiologen, der auch über die Formatio Reticularis über dieses Hirnstammsystem entscheidend gearbeitet hat. Und es ist die Frage, ob wir hier nicht einer Metapher aufsitzen, wenn wir sagen, das Bewusstsein ist ein Lichtkegel, der abtastet. Und es ist sehr suggestiv, dann auch den Hirnstamm als etwas sehen, zu sehen, der abtastet und dann die Hirnrinde abtastet. Wir müssen uns schon klar machen, dass wenn wir eine Beziehung zwischen seelischem und Gehirn herstellen wollen, wie wir es heute aus ethischen Gründen dringend müssen, dass wir dann nicht einfach mit Isomorphien arbeiten können, derart, es kann wieder Licht und das Dia auch weg, derart, dass wir sagen, es ist die gleiche Struktur im Bewusstsein und also auch die gleiche im Gehirn. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, dass hier nur Parallelität heute aufgrund der Neurophysiologie und der Hirnforschung nachgewiesen werden kann, aber nicht Isomorphie. Es sind metaphorische Irreführungen, wenn wir meinen, dass die Struktur des Bewusstseins, so wie wir sie phänomenologisch herausarbeiten, eine morphologische, gleichsam morphische Entsprechung im Gehirn haben müsste, derart, dass ein Lichtkegel auch durch ein Abtastsystem repräsentiert sein müsste. Es spricht gar nichts dafür. Diese Korrelation von Psyche und Gehirn ist ohnehin so seltsam, dass es auch nicht seltsamer wäre, wenn sie anisomorph wäre, wohl parallel, das heißt jedem seelischen Zustand entspricht ein Hirnzustand, dass es aber nicht verwunderlich wäre, wenn hier eine Abtaststruktur im seelischen Bereich auf Hirnebene ein ganz anderer Netzwerkvorgang beispielsweise im Parietalhirn entspräche. Ich glaube, dass man das herausarbeiten muss, um überhaupt zu problematisieren, was denn hier als Korrelat von gewissen Bewusstseinsvorgängen im Gehirn aufgewiesen werden kann. Es könnte also sein, dass es nur wenige Zellen durchaus im Parietalhirn sind, die diesen Bewusstseinsvorgang auch mittragen, als Korrelat haben, den wir als Abtastvorgang empfinden, was nichts an diesem Moruzzi-Magun-Modell ansonsten einschränken würde. Nur, wir müssen uns eben fragen, was ist das Charakteristische phänomenologisch und physiologisch? Ich möchte aber noch etwas weiter ausholen und die Sache etwas verkomplizieren, einen anderen Gedanken noch verfolgen. Bei der Frage, was macht eigentlich den Menschen aus? Da sind ja verschiedene Gedankenstränge verfolgt worden. Wir haben in den letzten 40 Jahren dieses Modell von Moruzzi und Magun gehabt, wo man sagte, naja, es ist diese Beziehung von Hirnstamm und Hirnrinde. Das wird heute eben etwas schon relativiert. Einige sagen, wir können in ein Teilhirnkonzept übergehen. Es gibt aber auch noch eine andere Denklinie, die eben sagte, dass die Beziehung zwischen beiden Hirnhälften vielleicht die entscheidendere ist, um das zu beschreiben, was die Beziehung von Bewussten und Unbewussten, die Beziehung zwischen den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen ausmacht. Und dazu passt es sehr gut, dass man sich nochmal die neuzeitliche Position hinsichtlich der Identität der Seele oder des Menschen vor Augen führt, die schon vor 300 Jahren zu einer Relativierung des aristotelischen Ansatzes geführt hat, derart, dass nicht der Mensch mit seinem ganzen Körper als identisch angesehen wurde, die Seele sozusagen als höchster Teil, als formendes Prinzip im Leib, sondern als etwas ganz anderes, als eine vom Körper getrennte Substanz. Und dazu ist man gekommen in einem Verfahren, das man als egologisch beschreiben könnte, bei dem Versuch herauszustellen, was denn das Entscheidende am Bewusstsein, am Menschen, an der Seele, am Subjekt sei, kam Descartes im 17. Jahrhundert zu einer Position, die entscheidend für die Begründung des Rationalismus war und auch entscheidend für die Begründung dessen, was wir heute als Kognitionswissenschaft ansehen, die zu der Problematik führt, dass wir die Abgrenzung der rechnenden Vernunft gegenüber dem Computer am Menschen nicht mehr so richtig gewinnen können, jedenfalls Probleme damit haben. Diese Position von Descartes, die den Rationalismus begründete, hatte in sich aber eine logische Stimmigkeit, denn ihr war ein pyrrhonisches Jahrhundert vorausgegangen, ein Jahrhundert von Zweifeln und Irrtümern, und man sah überall nur den Zweifel und keinen festen Punkt. Der Mensch wurde nicht als Ebenbild Gottes gesehen, sah sich aber selber auch nicht als festen Standpunkt, suchte aber nach einem festen Fels in dieser Welt, nach einem Fundamentum in concussum, einem unerschütterlichen Boden, auf dem dann das Weltbild aufgebaut werden sollte. Descartes hatte in diesem Pyrrhonismus, in diesem Skeptizismus, in dieser Verzweiflung der Perspektiven, den genialen Gedanken, dass er sagte, es gibt ja doch noch einen festen Punkt in dieser Welt, so viel ich auch zweifeln mag. Wenn ich an dieser ganzen Welt zweifle, dann kann an einem nicht gezweifelt werden, dass ich nämlich zweifle. Und dieses Gedankenmanöver war entscheidend für unsere ganze Neuzeit, nämlich dass gezeigt wurde, dass auch wenn ich an allem zweifle, doch als Zweifler sicher bin, dass es also einen Punkt gibt, der vom Zweifel nicht zerstört werden kann, da ein Fundamentum in concussum ist. Und dieses Zweifeln oder Cogitare in allgemeinerer Form, dieses Denken, muss als unbezweifelbar angesehen werden und daraus muss gefolgert werden, wenn ich zweifle, bin ich als Zweifler, cogito ergo sum, wenn ich denke, dann bin ich. Als Denkender bin ich denkend. Wir haben ein festes Fundament in dieser Welt. Nun haben wir aber das Problem, dass die Split-Brain-Forschung, die nun nicht die Dualität von Hirnrinde und Stammhirn in den Blick nimmt, sondern die Dualität der beiden Hirnhälften, uns zu einem Ergebnis bringt, dass gerade diese 300-jährige Tradition in Schwierigkeiten bringt. Die Split-Brain-Forschung ist die Forschung, die 1981 auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Sperry bekam ihn 1981, Gerd Senninger, sein Schüler, hatte wichtige Untersuchungen dazu durchgeführt. Es ist die Durchtrennung des Balkens bei Patienten mit Epilepsie, den der Balken durchtrennt wird, damit sich das Krampfgeschehen nicht von einer Hirnhälfte in die andere ausbreitet. Nun gibt es Patienten, die nicht nur die Sprache nicht nur in einer Hirnhälfte, Sie wissen, dass der Rechtshänder normalerweise die Sprache in der linken Hirnhälfte hat, gibt es Patienten, die die Sprache in beiden Hirnhälften hat, und Sie wissen auch, diese Untersuchungen sind ja relativ gut schon bekannt, dass man sich mit einer Hirnhälfte sozusagen isoliert unterhalten kann bei diesen Split-Brain-Experimenten. Man zeigt Dias und zeigt die Dias so, dass sie in ein Gesichtsfeld kommen, das nur für eine Hirnhälfte zuständig ist. Und dann kann man den Betreffenden abfragen und die rechte Hirnhälfte abfragen, was beispielsweise der Name der Person ist. Man projiziert Dias, lässt eine Versuchsperson auf einen bestimmten Punkt schauen. Und es wird in das rechte Gesichtsfeld, also in die linke Hirnhälfte entsprechend, beispielsweise ein Bleistift gezeigt. Das ist ein Experiment, was durchgeführt wurde. Es wird ins linke Gesichtsfeld, das wurde bei einem jungen Mann durchgeführt, dann ein Pin-Up-Girl gezeigt, das geht dann in die rechte Hirnhälfte. Und bei diesem jungen Mann wurde dann gefragt, was er dann gesehen hätte, und er sagte, bei ihm war das Sprachzentrum nur in der linken Hirnhälfte, er hätte einen Bleistift gesehen. Dabei lächelte er ganz frivol, denn die rechte Hirnhälfte hatte gleichzeitig noch mitbekommen, dass sie etwas anderes sah, das löste dieses Lächeln aus. Er konnte aber nur verbalisieren, was die linke Hirnhälfte gesehen hat. Das heißt, es lief ein Vorgang, ein Informationsverarbeitungsvorgang ab, der gar nicht verbalisiert wurde. Hier war eine Dissoziation des Verhaltens auf höherer Ebene vorhanden. Das kann so komplex sein, dass auch die sprachlichen Verarbeitungsvorgänge dissoziiert werden können zwischen der rechten und linken Hirnhälfte. bei denen jedenfalls, die die Sprache auf beide Hirnhälften verteilt haben. Dann kann es passieren, dass mit beiden Hirnhälften der eigene Name wiedergegeben wird, der Name von Angehörigen oder von Freunden, ja, der Beruf auch angegeben wird. Die rechte Hirnhälfte gibt an, dass der Berufswunsch Rennfahrer ist, die linke Hirnhälfte gibt an, dass der Berufswunsch Verwaltungsbeamter werden möchte. Solche Dissoziationen sind möglich. Der Punkt ist aber, dass bei solch einer Trennung dieser beiden Verhaltensweisen auch eine Kogitation in beiden Hirnhälften stattfinden könnte. Das heißt, nehmen wir einmal an, Descartes, der an einer Lungenentzündung gestorben ist, hätte ein Glioblastom des Balkens, einen Hirntumor, der die Verbindung beider Hirnhälften zerstört, gehabt, dann hätte unabhängig voneinander in beiden Hirnhälften der Satz cogito ergo sum ablaufen können. Das heißt, er hätte mit der linken Hirnhälfte cogito ergo sum denken können und er hätte mit der rechten Hirnhälfte cogito ergo sum denken können. Und das zur gleichen Zeit. Und dann frage ich Sie, ob das noch das richtige Verfahren ist, um den festen Punkt der Neuzeit im Hinblick auf die Bestimmung von Individualität und Personalität zu finden. Ich glaube, dass das kartesianische Verfahren des cogito ergo sum nicht das geeignete Verfahren ist, um Individualität zu bestimmen oder Personalität auszuzeichnen, weil es eben mehr beweist, als bewiesen werden soll. Das heißt, es kann in beiden Hirnhälften die Behauptung aufgestellt werden, ich denke, also bin ich. Und damit wäre nicht die Personalität eines individuellen Menschen nahegelegt oder dargelegt, wie wir sie uns heute üblicherweise vorstellen, sondern es wäre eher ein amöboides Wesen bewiesen, das sich in zwei teilen kann und nicht aus einem ist. Es wäre sozusagen die Atomspaltung der Personalität aufgewiesen. Der Mensch wäre ein Dividuum und nicht ein Individuum. Das wäre die Folgerung aus den Split-Brain-Experimenten in Bezug auf Descartes. Natürlich trifft das nicht alle Individuen, weil wir nicht die Sprache auf beide Hirnhälften normalerweise verteilt haben. Aber es werden ja auch nicht alle Atome zerteilt, um zu behaupten, dass alle Atome teilbar sind. Es genügt hier aufzuweisen, dass prinzipiell Individualität, die von der Kogitation des Descartes her bestimmt ist, als teilbar angesehen werden müsste und dass das wohl nicht der richtige Weg ist, um das Fundamentum in concussum für das Verständnis des Menschen und das herauszuarbeiten, was ihn auszeichnet und was ihn auch als vielleicht andauernd herausheben könnte. Schauen wir uns dazu kurz ein paar Dias noch an. Das wäre also die Situation, wie ich sie pointiert sehen würde. Meiner Meinung nach ist mit der Split-Brain-Forschung die 300-jährige Descartes-Ära zu Ende, auch wenn das die Cartesianer nicht wahrhaben wollen. Natürlich ist ihre Methode nicht in dem Sinne widerlegt, dass man nicht behaupten könnte, ich denke, also bin ich. Nur sie ist in dem Sinne widerlegt, dass sie unter Umständen mehr beweist, als sie beweisen will, denn kein Cartesianer will nachweisen, ich denke, also bin ich zwei. Das ist nicht der übliche Vorgang. Bitte das nächste Dia. Wir wollen uns diese Situation noch einmal ganz kurz vergegenwärtigen an zwei Dias. Es wird also von einem Gesichtsfeld in die andere Hirnhälfte projiziert. Es wird die betreffende Person gefragt und es kann also eine Hirnhälfte isoliert gefragt werden nach dem Namen von Angehörigen. Der Name kann dann mit der linken Hand, mit der gegenüberliegenden Hand angegeben werden. Das kann zu extremen Situationen führen, dass eben eine Hirnhälfte eine ganz andere Antwort gibt als die andere. Es gibt sogar einen Kriminalroman darüber, wo die eine Hirnhälfte suizidal ist und die andere nicht. Und das Problem ist sehr schwer zu lösen, den Suizid nur für eine Hirnhälfte dann durchzuführen. Das können Sie nicht vorstellen, aber das ist mehr etwas für die Science Fiction. Aber für die Praxis gibt es eben durchaus Situationen, wo es eine Trennung der Funktionen zwischen beiden Hirnhälften gibt. Man muss sich fragen, wie das dann von einem Menschen überhaupt erlebt wird, dass sich solche Funktionen dissoziieren können, die Funktionen der rechten und der linken Hirnhälfte. Dass beispielsweise die Aufforderung, lachen Sie, an eine Hirnhälfte gegeben wird und die betreffende Person, die dann auch lacht und diese Aufforderung mit der rechten Hirnhälfte durchführt, dann gar nicht merkt, dass sie ja diese Aufforderung bekommen hat, weil ja diese linke Hirnhälfte diese Aufforderung gar nicht mitbekommt. Und das stört den Menschen offenbar gar nicht, dass seine Identität nicht so eindeutig festgemacht ist an der Funktion nur eines Ich-Punktes gleichsam, sondern dass hier verschiedene Schichten der Persönlichkeit abwechselnd tätig werden können. Und das wird auch sehr schnell kausalisiert. Wenn die Aufgabe kommt, lachen Sie, kann der Betreffende reagieren und anschließend sogar eine Ursache dafür angeben, dass er gelacht hat. Er sagt dann, ja, Sie sind halt so komisch hier oder es ist halt so eine Situation oder Sie sind mir so einer. Das heißt, es wird nicht als Widerspruch empfunden, wenn etwas ganz anderes gemacht wird, aus ganz anderen Kausalitätsgründen, als man selber weiß. Und es wird ganz anders gehandelt, als eigentlich die Vorstellung ausgerichtet war. Es wird nicht als Widerspruch empfunden, und das hat ja auch die Psychoanalyse herausgearbeitet, dass wir durchaus ganz andere Kausalvorstellungen von unserem Verhalten haben, als wir annehmen. Das heißt, mit diesem kartesianischen Ego kommen wir nicht so sehr weit, ein Ich, das sich nur rational versteht. Auch die Split-Brain-Forschung, da wird eben dann die Erfahrung der Psychoanalyse einmal an die Hirnforschung angebunden, zeigt eben, dass es eine Spaltung verschiedener Persönlichkeitsanteile geben kann, weitgehend sich dissoziieren können. Und diese Dissoziation kann sehr gravierend sein. Wir führen Untersuchungen über die Hemisphärenbeziehung mit einer besonderen Technik durch. Wir machen nämlich eine Teilnarkose des Menschen, bei der nicht das ganze Gehirn, sondern nur eine Hirnhälfte in Narkose geführt wird. Bei dieser Teilnarkose, wir können mal das nächste Dia uns vielleicht anschauen. Schauen Sie sich nur die obere Hälfte an. Wir können vielleicht auch ein bisschen heller machen. Wird nur eine Hirnhälfte, hier sind die beiden Hirnhälften dargestellt, nur eine Hirnhälfte in eine Narkose versetzt, die andere Hirnhälfte bleibt wach. Es hat gute medizinische Gründe. Es ist jetzt nicht, um einen sozusagen Atomeffekt beim Menschen herauszuarbeiten, dass diese Dinge durchgeführt werden, sondern es wird durchgeführt, um herauszubekommen, welche Hirnhälfte jetzt welche Funktion trägt. Und wenn der betreffende Mensch operiert werden muss, einem Hirntumor oder einer Epilepsie beispielsweise, will man vorher wissen, wo das Gedächtnis lokalisiert ist, wo die Sprache lokalisiert ist und wo andere Funktionen der Personalität ihren Ort haben, damit man diese nicht zerstört. Und dazu wird dieser Test durchgeführt, dass man nur eine Hirnhälfte blockiert und die andere Hirnhälfte nicht. Und man kann das an zwei Tagen durchführen. Einmal wird die linke Hirnhälfte blockiert, einmal die rechte Hirnhälfte. Wir haben es mittlerweile bei 60 Patienten durchgeführt. Diese Narkose dauert nur höchstens 10 Minuten, im Allgemeinen nur 3-4 Minuten, dann kommt der Patient wieder zu Bewusstsein. Man kann prüfen, ob er während dieser Zeit sprechen kann oder nicht sprechen kann und kann dadurch herausbekommen, in welcher Hirnhälfte sich die Sprache befindet. Und das Interessante ist nun, dass wir eigentlich personalitätsspezifische Dimensionen nicht unterschiedlich verteilt fanden in den beiden Hirnhälften. Das heißt, wohl solche Funktionen wie Kognition und Gedächtnis, Vernunft und Lesen und Schreiben und gezielte motorische Aktionen können unterschiedlich gesteuert werden von den beiden Hirnhälften, aber emotionale Verhaltensweisen, Konzeptionen, die das ganze Leben betreffen, soweit man das bei dieser Versuchsanordnung herausarbeiten kann, sind offenbar gleichmäßig distribuiert. Nur bei 6 Fällen von bisher 60 untersuchten Fällen war das etwas anders und in einem Fall war das ganz besonders anders und das möchte ich kurz erwähnen. Bei einer Patientin, die an einer Psychose litt, kam es zu völlig unterschiedlichen Reaktionen, je nachdem, ob die rechte oder die linke Hirnhälfte blockiert war. Eine 40-jährige Patientin, bei der zunächst die linke Hirnhälfte blockiert wurde, reagierte dann mit ihrer rechten Hirnhälfte höchst emotional, agitiert, fast aggressiv und zeigte am nächsten Tag, als die rechte Hirnhälfte blockiert wurde, ein Verhalten, das man eher als lamm, fromm, sachlich und brav beschreiben könnte. Als wir dann die Patientin fragten, ja, sind Sie denn da ein anderer Mensch gewesen? Was ist denn nun Ihre eigentliche Identität, das, was bei der rechten Hirnhälfte herauskam oder was bei der linken Hirnhälfte herauskam? Sagte die Patientin, ja, als die rechte Hirnhälfte blockiert war, als ich so lamm, fromm und brav war, da war meine
zum ersten Mal wieder seit über 20 Jahren meine 17-Jährigkeit nach oben gekommen und ins Bewusstsein gekommen. Und das habe ich noch nie erlebt. Ich möchte am liebsten, dass dieser Test dauernd durchgeführt wird. Das ist meine wahre Persönlichkeit, die hier unterdrückt, sonst immer unterdrückt wurde, und nur in dieser Situation kommt die heraus. Also wir konnten einen Fall feststellen, wo offenbar verschiedene Persönlichkeitsanteile, auch in der Selbstbeschreibung der Patientin, dann durch diese Testung herauskamen. Man muss wohl folgern, dass normalerweise es nicht so ist, dass diese Split-Brain-Forschung eine Situation aufweist, wo sozusagen völlig verschiedene Personen herauskommen, sondern dass es von der Person selber auch abhängt, wie sie sich selber programmiert, wie sie ihr Leben selber gestaltet hat, ob jetzt verschiedene Persönlichkeitselemente zum Ausdruck kommen. Und man kann es in dem Sinne nicht der Hirnforschung anlasten, dem Operateur oder dem WADA-Test-Durchführer, der also diese Narkose durchführt, wenn verschiedene Persönlichkeitsanteile herauskommen, sondern man muss sagen, es ist eigentlich der Mensch, der sein Gehirn selber programmiert, durch seine Biografie sein Gehirn auch biografisch formt und auf diese Weise unter Umständen, wenn er nicht aus einer Mitte herauslebt, auch zwei Persönlichkeiten in sein Gehirn einspeist. Das heißt, zu einem Dividuum, zu einem teilbaren Wesen in dem Sinne wird, dass er unterschiedliche Persönlichkeitskomponenten enthält, wenn er sein Leben auch so gestaltet hat. Wenn er ständig verdrängt, dann wird auch die rechte Hirnhälfte die Hirnhälfte sein, die das Unbewusste und Verdrängte aufnimmt. Es hängt also zum großen Teil auch davon ab, wie wir uns selber gestalten. Und in diesem Sinne sehe ich eine Verbindung von Moral und Physik, die ja immer als so weit entfernt angesehen werden, in dem Sinne, dass sozusagen unser Gehirn biografisch werden kann und es davon abhängt, wie wir selber unser Gehirn gestalten, was aus ihm wird. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich will einmal schnell mit den Dias vorangehen. Vielleicht können wir nochmal das Dia zurücknehmen, ich wollte dazu noch ein Wort vielleicht sagen. Diese Tradition, dass man aus einem einzelnen Punkt, aus der Vernunft heraus den Menschen versteht, ist ja nun schon lange auch problematisiert worden, und ich will das vielleicht nur kurz andeuten, indem ich darauf hinweise, dass unser guter Herr Goethe auch schon einmal die Dualität der Seele nicht nur mit seinem zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust beschrieben hat, sondern in dem Buch Suleika hat er auch ein Gedicht über die Dualität gemacht, wo er die Frage stellt: Bin ich eins, das sich in zwei geteilt, oder bin ich zwei, die sich zu eins erlesen? Dieses Gedicht hat er an Marianne Willemer gesandt, mit einem Blatt zusammen von dem Gingobaum, der dieses interessante Phänomen darstellt, dass er zwei ist und eines gleichzeitig. In seinen Blättern, in der Übergangsstufe zwischen Nadelbaum und Laubbaum, findet sich diese Dualität, bei der man nicht richtig sagen kann, sind das zwei Blätter, zwei, die sich in eins gefunden, oder eins, das sich in zwei geteilt. Und man kann dieses Gedicht von Goethe lesen, wie es nach, die Zeit ist jetzt nicht, um das vorzutragen, dieses Gedicht auch für die zwei Hirnhälften sozusagen zu lesen. Es sind noch 5 Minuten. Zum WADA-Test die Situation vielleicht im nächsten Dia nur kurz angedeutet. Man kann mit dem Brain Mapping und bitte auch das nächste Dia und auch mit nuklearmedizinischen Techniken darstellen, wie die beiden Hirnhälften unterschiedlich blockiert werden durch dieses Narkosemittel, und man kann auch sogar Asymmetrien derart finden, dass die rechte Hirnhälfte bei Blockierung durch das Narkosemittel weniger stark blockiert wird als die linke Hirnhälfte bei Blockierung des Narkosemittels. Hier gibt es sogar eine Asymmetrie, die beide Hirnhälften betrifft hinsichtlich der Ansprechbarkeit durch das Narkosemittel. Für den Neurologen ist vielleicht interessant, dass man auch die Diaskinesis im Kleinhirn nachweisen kann, also die Blockierung über Kreuz. Bitte das nächste Dia. Auch das will ich abkürzen. Man kann mit diesem Hemisphärenmodell, wir haben das für die Traumtheorie auch versucht, auch Traumvorgänge und die Beziehung zum Bewusstsein, Zeitverschiebung und viele andere Dinge diskutieren. Ich möchte zum Abschluss aber doch auf das kommen, was mir eigentlich das Wichtigste war. Nämlich, vielleicht machen wir erstmal Licht, die Frage, wie müssen wir denn unsere Individualität sehen? Vielleicht schauen wir nicht so viel Dias, sondern machen etwas Licht und formulieren zumindest den Hauptgedanken noch. Wie müssen wir unsere Individualität sehen, wenn es von Cartesius her nicht sehr gut ist oder nicht sehr gut mehr gelingen kann, unsere Individualität zu bestimmen. Und wenn wir vom Hirnhemisphärenmodell her eigentlich auch folgern müssen, dass es uns von uns selber doch abhängt, wie wir uns selber programmieren, dass jetzt Probleme aufkommen, wie sehen wir die Einheit der Person, wenn die Teilhandiskussion beginnt, sie fängt gerade erst an, in die Bundesrepublik herüber zu schwappen. Ich glaube, dass es einen Fehler gibt in der ganzen Diskussion der letzten Jahre, der letzten 10, 15 Jahre, um die Identität des Menschen im Zusammenhang mit der Hirnforschung, nämlich den Fehler, dass man versucht, vom Ich her, also von der kartesianischen Tradition her, den Bezug zum Gehirn her zu bestimmen. Ich glaube, dass dort ein erkenntnistheoretischer Fehler liegt, der derart ist, dass man immer wieder glaubt, es ist das Ich, sozusagen als Herrscher, der seine Beziehung zum Gehirn hat und sozusagen auch der andere, beispielsweise nur, der ja auch in der Seele aufscheint und sein Korrelat auch zu meinem Gehirn hat. Das ist eine meiner Meinung nach nicht ganz adäquate Dominanz der Herrschaftsmetapher, die für die Beziehung von Seele und Leib adäquat ist. Wir steuern unseren Leib. Aber für die Beziehung von Seele und Gehirn ist es nicht die adäquate Metapher. Auch nicht die adäquate Metapher für die Beziehung zwischen rechter und linker Hirnhälfte. Unsere Identität ist nicht allein durch das Herrschaftsverhältnis bestimmt, das hat ja die Psychoanalyse auch schon gezeigt, dass in uns eben mehr ist als nur das bewusste Ich. Und es scheint mir adäquat zu sein, dass man auch sieht, dass der andere jeweils mit aufscheint und sozusagen, wir können uns das noch im Dia anschauen, nicht nur von dem Ich und seinem Gehirn zu reden wäre, sondern auch immer von dem anderen und dem, was in meinem Gehirn jeweils dann sich repräsentiert. Wir schauen einmal schnell die Dias durch, damit die doch nicht verpasst wurden. Und ich meine, dass wir uns an eine Tradition erinnern könnten. Es wäre ein Versuch wert, in der nicht das Ich aus einem Punkt heraus entworfen wird, so wie das bei Leibniz gemacht wird und wie das heute auch in allen egologischen, psychologischen Empfehlungen getan wird, sondern wo das Ich ohnehin schon aus mehreren Komponenten bestehend konzipiert wird, in der Tradition, wo eine trinitarische Seelenlehre wie bei Augustinus im Vordergrund stand und wo nicht sozusagen der Punkt wie bei Leibniz dann nur noch der einzige Ort ist, an dem das Individuum sich wiederfinden kann. Leibniz hatte das aus guten Gründen gemacht, weil er sagte, der Punkt ist die einzige Form der Unendlichkeit, die in der physikalischen Welt ihren Ort finden kann. Aber wenn der Psychoanalytiker sich einen Punkt betrachtet, dann kann er dazu nur sagen, das ist eine Regressionsform des Ichs und nicht eine Unendlichkeit, die sich hier manifestiert. Gerade diese wird aber in den ganzen egologischen, auch psychologischen Therapien immer wieder hervorgerufen. Die Aktivierung des Ichs gegenüber einem anderen, einem Es, einem oder auch dem Du, das gar nicht bezwungen werden kann und auch mit der Herrschaftsmetapher nicht vernichtet werden kann, das aber immer wieder auch an meinem Gehirn partizipiert, weil die Seele eben nicht mit den körperlichen Grenzen aufhört und immer schon auf einen anderen zugeordnet ist. Es ist nicht die Zeit, um jetzt diese trinitarischen Konzepte neu zu entfalten und zu diskutieren. Ich wollte nur auf sie hingewiesen haben, darauf hingewiesen haben, dass es eben die Möglichkeit gibt, den Menschen als Abbild auch von drei Personen zu sehen, die als göttlichen angesehen wurden, wobei die Gefahr eben besteht, dass man dabei auch wieder zu egologisch wird, wenn man die drei göttlichen Personen nur auf eine Person projiziert wurde. Das Argument des Augustinus war ja, dass wir die drei göttlichen Personen nicht in drei Menschen wiederfinden, weil unter drei Menschen zu viel Streit ist. Wenn man das jetzt aber auf eine Person nur projiziert, die drei göttlichen Personen auf einen Menschen und einen Menschen nur als Abbild der göttlichen Personen nimmt, dann besteht die Gefahr, dass man hier vielleicht wieder zu egologisch im kartesianischen Sinne wird und dann kommt man zu einer Tradition, in der sozusagen nur der Punkt oder die Insel die Metapher sind, in der sich die meisten Menschen heute verstehen. Das ist in der kantianischen rationalistischen Philosophie am deutlichsten. Die Vernunft ist das, was sich auf der Insel, fest auf dem Festland, auf dem Fundamentum des Inconcussum des Descartes bewegt. Auf dem Meer, wir haben auch vom Ozean gehört, da sind Nebelbänke, die die Vernunft in die Irre führen, da sind Stürme, die uns in Gefahr bringen. Obwohl es natürlich Philosophen gegeben hat, wie Otto Neurath, die gesagt haben, wir müssen uns aufs Meer hinauswagen und wir sind in der Lage, nur sozusagen auf freier Fahrt unser Schiff zu reparieren. Es gibt keinen Hafen. Aber eine richtige Synthese zwischen Insel und Meer haben wir nicht gefunden, denn es gibt dann oft auch nur den Vorschlag, sich ganz dem Ozeanischen hinzugeben. Wobei meiner Meinung nach dann die Gefahr besteht, dass es zu einer Indifferenzierung kommt und die Personalitätsdimension zwischen ich und du und vor allen Dingen ihm nicht mehr aufscheinen kann. Bitte das nächste, die ja noch ganz schnell, ich komme jetzt auch zum Schluss. Das wäre sozusagen noch einmal die Veranschaulichung des Leibnizschen Problems, dass das Ich nur als Punkt gesehen werden kann. Diese Unendlichkeit in der physikalischen Welt wird aber psychologisch schnell zum Gegenteil, kippt um wie eine Kippfigur in das unendlich Kleine, das dann psychologisch eine Regression wäre. Ich zeige noch ganz schnell die letzten zwei Dias. Als letzten Hinweis vielleicht noch dieses. Einen kleinen physiologischen Abschied. Wir arbeiten mit dem Bonner Physiologen, Neurophysiologen und Zoologen Olaf Breitbach zusammen, der im Bereich der Zoologie ein Experiment entwickelt hat, was als ein kleines Paradigma für das genommen werden kann, was das Thema Unsterblichkeit betrifft, das ich ja nur so vorsichtig umkreist habe. Er hat bei der Larve und beim entwickelten Käfer, das kann man auch bei der Larve vom Schmetterling und beim Schmetterling machen, identische Neuronen untersucht und hat gesehen, dass in der Larvenphase hier, das ist schief, aber es macht nichts, und in der Entwicklungsphase des Käfers, des Mehlkäfers, die Neuronen identisch sind und sich nicht wesentlich unterscheiden. Das heißt, in ganz verschiedenen Formen unseres Daseins, das eine große Metamorphose eingehen kann, kann das Nervensystem weitgehend identisch bleiben, egal ob jetzt dieses Motoneuron die Kriechbewegung der Raupe realisiert oder nachher den Flug erlaubt. Ich will damit nicht sagen, dass unser Nervensystem schon in den Motoneuronen, die Schulterblätter steuern, sozusagen die Neuronen hätte, die nachher für die Engelsflügel verantwortlich sind. Aber ich möchte sozusagen zum Schluss damit eine kleine Metapher eröffnen, die andeutet, dass vielleicht unser Nervensystem schon so konzipiert ist, dass es gar nicht auf diese Außenwelt nur reagiert, sondern immer schon in einer Form reagiert, die auch auf eine Ewigkeit hin strukturiert ist. Das heißt, wir haben die gleichen Neuronen, die hier das Erdenkriechtierdasein steuern, wie diejenigen, die die Flügelsteuerung nachher bewirken. Man könnte sich vorstellen, dass vielleicht der Mensch in sich dann schon eine Identität hat, die ihn überdauern lässt, auch wenn alles andere in dieser Welt von ihm abfällt. Aber ich glaube eben nicht, dass das, was seine Identität ausmacht, ein egologischer Punkt ist, es kann widerlegt, sondern dass dies nur verstanden werden kann, was den Menschen ausmacht, wenn seine Seele auch auf das hingesehen wird, was sie immer schon ist, nämlich ausgerichtet auch auf den anderen. Dankeschön.